Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die MotoGP-Saison ist losgegangen. Endlich werden viele Fans gesagt haben, endlich ist es in Katar am Wochenende losgegangen. Und es hat mal wieder nicht enttäuscht. Ein sehr, sehr gutes MotoGP-Rennen. Auch die Moto2 und Moto3 haben nicht enttäuscht. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit den beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einerseits mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Servus Andreas.
Und einmal mit Ruben Zimmermann, der jetzt auch für Eurosport die Moto3 kommentiert. Hallo Ruben.
So ist es. Servus zusammen.
Ruben, als erstes kommen wir zu dir. Du bist zum ersten Mal Gast hier bei unseren MotoGP-Zusammenfassungen beziehungsweise bei unseren Motorrad-Zusammenfassungen. Du hast jetzt dein erstes Rennen für Eurosport kommentiert, warst dann auch vor Ort in Katar. Erzähl mal, wie war's?
Ja, die Eindrücke natürlich überwältigend. Katar ist natürlich eine ganz andere Welt, auch wenn wir jetzt mal komplett vom Sport weggehen. Das ist schon eine aufregende Reise, sage ich mal, weil sich diese ganze Stadt Doha momentan komplett im Bau befindet. Man bereitet sich da natürlich auf die kommende Fußball-WM dann vor, beziehungsweise auf die danach folgende, weil die kommende ist ja jetzt diesen Sommer. Von daher ist es auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen. Katar jetzt ja auch ein Ort der Welt, an dem man sonst nicht so unbedingt kommt. Ja, und natürlich auch rein sportlich. Ich meine, Motorsport live ist immer geil und dann MotoGP, besser geht's kaum.
Ja. Wie sind die Eindrücke von vor Ort? Also du hast ja dann auch deine Kabine vor Ort. Wie gut kannst du das Rennen verfolgen? Es geht dann doch eigentlich dann auch nur über die Bildschirme dann vor Ort, oder?
Das stimmt tatsächlich. Also wenn man in der Kabine drin sitzt, in Katar ist es so, die Kommentatorenkabinen befinden sich direkt über der Stadt Zielgeraden. Das heißt, wenn man dann aus seinem Fenster schaut, hat man schon einen Einblick zumindest auf die Stadt Zielgerade. Man bekommt es also schon mit, natürlich auch den Sound, weil die Dinger sind ja ordentlich laut. Aber tatsächlich das Verfolgen des Rennens, so wie wir es dann für den Zuschauer kommentieren, das findet eigentlich nur dann auch über die Monitore statt. Also da haben wir mehrere, unter anderem eben das Fernsehbild, das auch der Zuschauer sieht, logischerweise, weil wir müssen ja wissen, was wir gerade kommentieren müssen, was wir gerade im Bild haben. Und dann noch den Zeitenmonitor mit diversen Zeiten, also Zwischenzeiten, Topspeeds, alles Mögliche an Statistiken.
Ja, wir werden gleich noch auf das Moto3-Rennen natürlich zu sprechen kommen, aber unser größtes Interesse gilt natürlich der MotoGP und dem MotoGP-Rennen. Gerald, du hast das Rennen natürlich dann auch sehr ausführlich verfolgt. Die erste Überraschung gab es ja schon beim Qualifying, dass Johann Zarco dann am Ende in der ersten Reihe beziehungsweise auf der Pole Position stand. War das Qualifying so auf ihn zugeschnitten, dass er einfach die beste Phase gefunden hat, oder wie kam das zustande, dass er am Ende dann auf der Pole stand?
Also es hatten viele Fahrer die Chance auf die Pole Position und es sind ja dann auch drei Leute unter dem alten Rundenrekord gewesen. Aber Zarco hat einfach die Runde voll perfekt hingebracht, wenn man ihm zugeschaut hat, der war am Limit absolut, hat es aber genauso hingeschafft, dass er genau nicht übers Limit geht. Vor allem in der letzten Kurve hat er gemeint, da war es schon eng, dass er ans Limit geht und drüber ist und stürzen konnte, aber hat es genau noch hingebracht und damit ist diese Traumzeit herausgekommen. Ja, und das zeigt, wenn du Selbstvertrauen hast und wirklich pusht, ja, dann kann so etwas passieren, dass du einfach dann wirklich auf der Pole Position stehst, womit im Vorfeld, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ja,
wir sprechen gleich noch über Johann Zarco. Der hat natürlich dann auch einen Teil des Rennens mitbestimmt, beziehungsweise die Schlagzeilen dann auch mitbestimmt. Aber das Rennen hat dann am Ende Andrea Dovizioso gewonnen vor Marc Marquez und Valentino Rossi. Gerald, fass das Rennen mal ein bisschen zusammen. Wie ist es gelaufen?
Ja, also wir haben extrem lange eine große Spitzengruppe gehabt. Eigentlich ja bis zur Runde 17 ungefähr, also nur 5-6 Runden vor Rennende, waren viele Fahrer vorne beisammen. Das war natürlich für uns Zuschauer ziemlich spannend und spektakulär, weil es ist keiner alleine vorne weggefahren. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Kommentare von den Fahrern angehört hat, haben alle gemeint, ja, wir sind eigentlich gar nicht schnell gefahren zu dem Zeitpunkt, weil alle wussten, wir müssen den Reifen schonen für die letzten 4-5 Runden und dann wird die Entscheidung fallen, ja. Und du hast gesehen, Andrea Dovizioso, der war auch nur 8er, 9er am Ende der ersten Runde und ist ganz überlegt und ganz souverän hier durchgefahren, hat einen nach dem anderen überholt, aber ohne jetzt irgendwelche verrückten Manöver zu setzen oder sich spektakulär irgendwo vorbeizubremsen, sondern wirklich kontrolliert und relaxed. Und er hat nachher gesagt, ihm hat das überhaupt nicht gewundert, ja, dass alle beisammen sind, weil eben jeder den Reifen geschont hat. Wie gesagt, für uns von außen sieht es natürlich toll aus, wenn du so eine große Gruppe beisammen hast. Und am Ende ist es dann natürlich ein spannender Schlagabtausch gewesen bis zur letzten Kurve.
Ja. Dovizioso hat hinterher auch gesagt, das habt ihr beim motorsporttotal.com geschrieben, dann auch, dass sein Reifen in der letzten Runde absolut fertig war. Ruben, was ist deiner Meinung nach das Spezielle an dieser Strecke in Katar, dass dann am Ende wirklich fast alle Reifen wirklich auf der Felge waren, um die Metapher mal zu bringen?
Das Problem in diesem Jahr war natürlich, worüber wir auch bei Eurosport immer wieder gesprochen haben, dieser veränderte Zeitplan. Normalerweise war es ja so, dass dieses erste Wochenende in Katar, weil es eben ein Nachtrennen war, bisher immer an 4 Tagen stattgefunden hat. Also am Donnerstag gab es dann schon das erste Training, das zog sich dann Freitag, Samstag weiterhin und dann Sonntag logischerweise das Rennen. Dieses Jahr hat man das alles ein bisschen kompakter gemacht, hat das alles in 3 Tage gequetscht, hat den Zeitplan zusätzlich auch ein bisschen nach vorne verschoben. Was dazu geführt hat, dass die MotoGP dann mehrere Sessions auch tatsächlich bei Tageslicht abgehalten hat. Zum Beispiel das Warm-up komplett bei Tageslicht, das Rennen dann komplett bei Nacht. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass sämtliche Eindrücke und Daten, die du im Warm-up sammelst, einfach komplett für die Tonne sind. Mhm. Weil einfach die Vergleichbarkeit ja überhaupt nicht gegeben ist. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen das Problem auch für den einen oder anderen war, weil bei Michelin war man eigentlich zumindest am Samstag noch relativ zufrieden. Also man hat sich da keine großen Sorgen gemacht. Dass es dann am Sonntag doch wieder so ein Thema werden würde, kam, glaube ich, auch für die Franzosen dann relativ überraschend.
Ja. Gerald, hast du noch einen anderen Grund? Vielleicht liegt es irgendwie an der Strecke, dass diese Reifen dann sehr gefordert werden. Ich meine, der eine Grund ist natürlich sehr plausibel, dass diverse Trainings dann auch zur Tageszeit unternommen worden sind. Aber gibt es vielleicht noch an der Strecke in irgendeiner Weise Charakteristika, die darauf hinführen, dass diese Strecke wirklich reifenfressend ist?
Ja, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt. Vor allem in Katar ist natürlich der Sand von der Wüste, der hier auf die Strecke geweht werden kann. Und du hast abseits der Ideallinie war es eben schmutzig und der Sand kann dann wie Schmirgelpapier auf die Reifen wirken. Aber es gibt noch einen, glaube ich, den entscheidenden Faktor. Es sind alle mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Und sie hätten auch mit Medium oder dem harten Reifen fahren können. Dann wäre es überhaupt kein Thema gewesen, hier die Distanz durchzufahren, ohne dass jetzt die Pace großartig einbricht. Aber du bist mit dem Medium oder auch mit dem harten Slick einfach zu langsam. Und im Endeffekt arbeiten die Teams jetzt mit, haben sie schon letztes Jahr damit angefangen und jetzt auch. Sie arbeiten daran, dass sie wirklich im Rennen die weichstmögliche Mischung, vor allem hinten, verwenden können. Ja, und da wird hauptsächlich am Setup gearbeitet. Ducati hat das vor allem im letzten Jahr schon vorexerziert, dass sie meistens eine Stufe weicher fahren als die anderen Hersteller. Und jetzt ziehen die anderen nach. Ja, also da geht es wirklich um Performance. Wir müssen irgendwie schauen, den weichsten Reifen irgendwie über die Renndistanz zu bringen. Und da wird am Setup getüftelt. Ja. Und der eine hat es besser hingebracht, der andere weniger. Und das hat man dann im Rennen eben auch gesehen, bei wem die Reifen schon früher eingegangen sind und bei wem nicht. Ja. Und es gab dann auch Probleme mit dem Vorderreifen. Ein paar Fahrer haben auch schon am Wochenende gesagt, die Qualitätsunterschiede von Michelin angesprochen, haben einige geschimpft, ja, über die Qualitätsunterschiede, dass du den gleichen Reifen nimmst, von der gleichen Mischung, Konstruktion und der eine funktioniert super perfekt und der nächste hast du Vibrationen, lässt nach ein paar Runden die Leistung nach. Also da wurde hinter den Kulissen schon auch diskutiert, was den Vorderreifen betrifft.
Hm. Ihr habt es gerade eben erwähnt, es wurde etwas gebummelt am Anfang des Rennens, vielleicht so ein bisschen eine Parallele zum Radsport, wo man sich auch erst einrollt, um dann diese Reifen zu schonen. Am Ende hat Andrea Dovizioso dieses Rennen gewonnen vor Marc Marquez. Ruben, was hat deiner Meinung nach Andrea Dovizioso dieses Rennen gewinnen lassen? War er dann am Ende auch der beste Fahrer? Weil er musste sich ja auch in der allerletzten Kurve dann nochmal eines Angriffes von Marc Marquez erwehren.
Ja, diese letzte Kurve war natürlich wieder mal zwischen den beiden absolut spektakulär. Was mich bei Andrea Dovizioso einfach beeindruckt hat, ist diese Ruhe, mit der er an die ganze Sache rangegangen ist. Der hat sich in der Anfangsphase des Rennens nicht verrückt machen lassen, ist da irgendwo auf Platz 6, 7, 8 rumgefahren, aber hat einfach seinen Stiefel durchgezogen, hat da überhaupt keinen, ja, ist da kein bisschen nervös geworden, hat sich das alles angeschaut und dann in der Schlussphase hat er gesagt, so Jungs, jetzt mache ich mal ernst, jetzt ist meine Zeit dran. Und dann hat er es halt auch wirklich durchgezogen am Ende. Ja, im Kampf gegen Marquez entscheiden dann natürlich Nuancen. Also das ist eh klar. Dass Marquez dann am Ende nochmal einen Angriff reiten würde, das war, glaube ich, auch für uns alle absehbar. Da hat man nur drauf gewartet. Also ich denke schon, es ist ein verdienter Sieg auf jeden Fall.
Ja. Gerald, was macht deiner Meinung nach Dovizioso hier zum verdienten Sieger dieses Wochenendes?
Ja, also er war schon bei den Testfahrten einfach perfekt aufgestellt. Ja, er konnte eine schnelle Runde aus dem Ärmel schütteln. Er wusste, dass er eine gute Pace fahren hat. Und es ist eben dann diese Souveränität. Und Spitzensport ist neben Material und körperlicher Voraussetzung auch immer eine mentale Geschichte. Ja, sowas, was, wenn das auf diesem Niveau ausgetragen wird, dann ist der Kopf ein entscheidendes Element. Und du hast gesehen, wie cool und souverän Dovizioso an die Geschichte herangegangen ist. Auf der anderen Seite, Marquez hat verloren. Ja, wir wissen, dass er es immer probiert in der letzten Kurve und er hat gesagt, wenn er es nicht probiert hätte, dann könnte er nicht gut schlafen. Ja, und er ist trotzdem sehr zufrieden gewesen mit dem zweiten Platz, obwohl er verloren hat. Weil ich finde, wir haben hier noch einen weiteren Aspekt, der sich schon bei den Testfahrten angedeutet hat, den man jetzt hier beim Rennen gesehen hat. Im vergangenen Jahr war der Dovizioso direkt hinterm Sieger Vinales, aber Marquez hatte fast 7 Sekunden Rückstand. Jetzt war Marquez dran. Er war nicht schneller, aber er war dran. Und das auf einer Strecke, die ihm nicht so gut liegt, die Honda nicht so gut liegt. Und im Anschluss ans Rennen hat der Dovizioso gesagt, eigentlich ist er davon ausgegangen, dass er alleine das Rennen beendet. Das heißt, dass er sich absetzen kann in den letzten Runden. Und dass Marquez dran geblieben ist, ist eigentlich die schlechteste Nachricht vom ganzen Wochenende. Weil das zeigt, welchen großen Schritt Honda mit dem neuen Motor gemacht hat. Und wenn wir jetzt auf Paradestrecken von Honda und von Marquez kommen, dann glaube ich, wird uns eine Dominanz blühen, ja, wenn sich hier nicht viel ändern wird.
Ja, aber Ruben, haben Dovizioso und Marc Marquez jetzt schon so ein bisschen den Ton gesetzt für die Saison, dass es durchaus zu einem Zweikampf sich ausarten kann zwischen den beiden?
Ja, man kann diesen Eindruck natürlich bekommen, aber dann muss man sich ja nur dran zurückerinnern, wie es im letzten Jahr gelaufen ist, als Maverick Vinales zu Saisonbeginn alles in Grund und Boden gefahren ist, wo man auch dachte, der marschiert jetzt durch. Und von daher immer ganz ruhig bleiben. Es war gerade mal ein Rennen. Aber klar, auch Dovizioso, ich glaube, für den war das auch psychologisch ein ganz wichtiger Faktor, weil das Marc Marquez vorne mitfahren kann in diesem Jahr. Ich glaube, das ist so oder so jedem klar. Bei Dovizioso ist es, glaube ich, wirklich, wirklich ganz wichtig gewesen, für ihn das auch nochmal zu bestätigen. Ich glaube, er wusste das auch selber, dass er es auch dieses Jahr wieder schaffen kann, hat das auch relativ offensiv angesprochen, dass er in diesem Jahr um den Titel mitkämpfen möchte. Und dann so aus dem Winter rauszukommen und gleich mal dieses erste Ausrufezeichen zu setzen, das ist schon wichtig für ihn. Aber ob es jetzt wirklich ein Zweikampf zwischen den beiden wird, da würde ich mal abwarten. Also es gibt halt noch genug Leute, mit denen man, glaube ich, in dieser Saison noch rechnen muss. Das wird sich jetzt wahrscheinlich dann so in den nächsten Rennen langsam rauskristallisieren. Aber wie gesagt, ich würde da erstmal noch abwarten.
Also noch nicht so früh das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Valentino Rossi, und das ist eine Bemerkung von Gerald aus der Vorschau, die mir einfach immer noch im Kopf herumspukt. Gerald hatte in der Vorschau gesagt, Valentino Rossi ist ein Sonntagsfahrer. Und das natürlich in Ehrerbietung gemeint, weil Valentino Rossi immer in den Rennen wirklich sehr stark fahren kann. Und Gerald, er hat diesem Namen Sonntagsfahrer mal wieder alle Ehre erwiesen. Er ist Dritter geworden, er ist wieder auf dem Podest gelandet. Er war nicht weit entfernt von der Musik. Und auch mit Valentino Rossi darf man dieses Jahr gerne wieder rechnen.
Absolut, das war eine absolut starke Leistung, die er hier gezeigt hat. Und die tollste Nachricht an dem Wochenende war ja für alle Rossi-Fans, dass er seinen Vertrag wieder verlängert hat. Um weitere 2 Jahre. Also er fährt dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Also insgesamt 3 Jahre haben wir ihn jetzt auf jeden Fall noch dabei. Und wir haben ja gesehen, ja, 3. Platz, er hat vorne mitgekämpft, ist absolut großartig. Was man auch nicht ganz vergessen darf, ist sein Teamkollege Vinales, der hat am Samstag dann doch was gefunden beim Setup und sind wieder in die richtige Richtung gegangen. Also der ist im Rennen eigentlich die Zeiten der Spitze gefahren. Und wenn er weiter vorne gestartet wäre, hätte er hier sicher auch ums Podest mitkämpfen können. Also ganz außer Acht lassen dürfen wir ihn jetzt auch nicht für die Zukunft. Und es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ja.
Maverick Vinales, 12. nach dem Qualifying, Gerald hat es gerade angemerkt, 6. ist er am Ende im Rennen geworden. Ruben, wir haben letztes Jahr über Maverick Vinales häufig als Grumpy Maverick gesprochen. War das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung für Vinales für eine erfolgreichere Saison, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der 6. Platz geworden ist?
Puh, ob es jetzt ein Schritt für ihn ist, weiß ich nicht. Es war Schadensbegrenzung. Also ja. Er war wirklich das ganze Wochenende über weit weg. Ich meine, ich habe mir das am Freitag schon gedacht, dass er in Q1 landen würde, ganz einfach, weil eben am Samstag im dritten Training, und da sind wir wieder bei diesem Zeitplan, einfach keine schnelleren Zeiten mehr möglich sein würden. Und nachdem er es da am Freitag eben schon so ein bisschen in den Sand gesetzt hat, ist natürlich dann sein ganzer Plan fürs Wochenende auch völlig in die Hose gegangen. Q1, dann hat er es da zwar geschafft, aber ist dann auch in Q2 absolut nicht aus dem Quark gekommen. Im Rennen lange Zeit hinterhergefahren. Was er halt dann wirklich richtig gemacht hat, ist, dass er sich halt im Gegensatz zu einigen anderen wirklich die Reifen so eingeteilt hat, dass er es dann am Ende nochmal vernünftig zu Ende fahren konnte und ja wirklich dann auch in einem akzeptablen Abstand zur Spitze noch ins Ziel gekommen ist. Also weniger als 4 Sekunden waren es dann am Ende. Das ist schon ordentlich, aber ich glaube, Yamaha hat insgesamt noch einige Probleme. Also das war ein wichtiges Ergebnis für ihn in der Hinsicht, dass er halt wichtige WM-Punkte noch mitgenommen hat. Aber um da wirklich eine gute Saison folgen zu lassen, na, wird man noch einiges tun müssen.
Ja, Maverick Vinales, wie gesagt, auf Platz 6. Johann Zarco haben wir am Anfang der Sendung schon erwähnt. Der war nach dem Qualifying Erster. Gerald, woran lag es, dass er am Ende nur Achter geworden ist? War die Yamaha einfach nicht konkurrenzfähig genug nach dem dann doch fantastischen Qualifying?
Also ich glaube schon, dass er die Möglichkeit auf den Sieg gehabt hätte, also auf den Sieg vielleicht nicht, aber aufs Podest gehabt hätte. Ja. Eine interessante Aussage von Andrea Dovizioso nach dem Rennen war, Johann hat so lange das Rennen geführt, weil wir ihn anführen haben lassen, weil wir eben die Reifen geschont haben über weite Strecken. Ja, also interessante Aussage von Andrea, aber trotzdem, er ist gut gefahren, hat sich wieder präsentiert und danach ist ihm vorne die Reifen eingegangen. Er hat gemeint, er hat schon nach wenigen Runden, 8, 9 Runden gespürt, dass es vorne Vibrationen gibt und das nachlässt der Grip und anfängt zu untersteuern. Und er hat eigentlich darauf gehofft, dass es den anderen Fahrern genauso geht, was bei ein paar Leuten der Fall war, aber eben nicht bei Dovizioso und bei Marquez so extrem. Und er ist dann zurückgefallen, ja. Kann man auch als Erfahrungssache auslegen. Er ist letztes Jahr in Katar das Rennen nicht zu Ende gefahren, wenn wir uns erinnern, wie er in Führung liegend gestürzt ist vor einem Jahr. Und ist trotzdem ein tolles Rennen gefahren. Also negativ kann man ihn auf jeden Fall nicht bewerten.
Ja, Johann Zarco auf jeden Fall auf Platz 8. Davor auf Platz 4 ein Name, den wir letztes Jahr eher selten in den vorderen Rängen gesehen haben. Cal Crutchlow, der letztes Jahr dann auch immer mal wieder auch ein bisschen grumpy drauf war, der nicht unbedingt immer zufrieden war, der sich auch mal über die Rookies dann abschätzig geäußert hat. Ruben, wie hast du Cal Crutchlows Rennen gesehen und ist das vielleicht ein Versprechen auf mehr in dieser Saison? Was macht seine Honda?
Ja, also Platz 4 spricht, glaube ich, für sich und auch die Bilder nach dem Rennen. Crutchlow war super happy mit dem Ergebnis und ich glaube tatsächlich nicht nur mit dem Ergebnis selber, sondern vor allem auch wieder mit dem Rückstand auf die Spitze, denn bei ihm waren es dann am Ende eben auch weniger als 3 Sekunden und es geht ja wirklich dann in dieser engen MotoGP, die es ja offenbar in diesem Jahr werden wird, dann eben auch nicht immer nur um die Platzierungen, sondern wirklich auch um diesen Abstand zur Spitze. Und es gab Rennen in den vergangenen Jahren, wo sich das Feld ja wirklich unglaublich auseinandergezogen hat. Da fuhren dann die Top 4, damals noch zu Zeiten Lorenzo bei Yamaha, ihr eigenes Rennen vorne 20 Sekunden weg vor dem Rest der Welt, und es gibt es momentan eben einfach nicht oder gab es jetzt zumindest in Katar nicht. Und ich glaube, wir werden noch viele Rennen dieser Art erleben. Und ich glaube schon, dass sich Crutchlow da in diesem Jahr auch die ein oder andere Chance ausrechnen wird, zumindest mal einen Rennsieg mitzunehmen. Also, dass es für ihn reichen wird, um ganz vorne um den Titel mitzukämpfen, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber er hat in Katar auf jeden Fall gezeigt, dass man mit ihm rechnen muss, dass er mit den großen Jungs mithalten kann. Und vereinzelt könnte das gute Ergebnisse liefern, ja.
Ja, Crutchlow, wie gesagt, auf Platz 4. 2 Themen habe ich noch, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde hier in einem MotoGP-Rennen. Auf der einen Seite das Rennen der etwas Enttäuschten. Gerald, Danilo Petrucci hat hinterher gesagt, tut gut, mit dem 5. Platz enttäuscht zu sein. Und Dani Pedrosa hat gesagt, boah, Michelin, die haben mich ein bisschen im Stich gelassen, auch die Reifen. Wie siehst du das Rennen von den beiden? Gerade die Ducati dann von Petrucci, die mit dem 5. Platz ja doch eigentlich ganz okay gelaufen ist.
Also ich finde, das Rennen von Petrucci war echt in Ordnung. Er hat hier vorne mitgekämpft, er war solide, super. Wie er selber gesagt hat, 5. Platz ist gut. Er will natürlich mehr, weil er wird nächstes Jahr nicht mehr für Pramac Ducati fahren, hat aber einen Ducati-Werksvertrag in der Tasche, wenn ein Platz frei werden würde beim Werksteam. Jetzt ist eben die Frage, wie es dort weitergeht oder ob er doch woanders hingeht. Ja, also weitergeht im Ducati-Werksteam mit Lorenzo. Müssen wir abwarten, wie die nächsten Wochen verlaufen. Also er will natürlich, sein Ziel ist natürlich, Podestplätze rauszuholen und vielleicht auch einen Sieg abzustauben. Ja, er war letztes Jahr schon knapp dran. Platz 5 ist einmal ein solider Anfang. Ja, es sind 11 Punkte mehr, als er letztes Jahr hatte zu dem Zeitpunkt. Dani Pedrosa, das wird schwierig. Ja, ist auch eine Wundertüte. Ja, ist vorne gewesen, also hat er Reifenprobleme gehabt, ist wieder nach hinten gefallen, wieder nach vorne gekommen. Es ist wirklich jetzt fraglich, wie es um seine Zukunft bestellt ist. Weil ich meine, er fährt jetzt 2006 für Repsol Honda. Und jetzt gibt es da schon wirklich konkretere Gerüchte, dass eventuell Honda Johann Zarco verpflichten möchte und Pedrosa raus ist. Also das wird noch eine interessante Geschichte. Und da muss natürlich Pedrosa zeigen, was er kann. Wenn ein Marquez hier Zweiter wird, dann sollte er nicht Siebter werden. Ja? Da muss er einfach mehr kommen, ja, wenn er wirklich seinen Platz halten will und hier weiter bleiben möchte. Und da ist der siebte Platz natürlich schon eine Enttäuschung, ja, weil vor allem, er ist ja auch hinter Crutchlow ins Ziel gekommen und Marquez, Crutchlow und Pedrosa haben im Prinzip dasselbe Motorrad, ja, also war er eigentlich der schlechteste Honda-Fahrer.
Ist Pedrosa der Verlierer des ersten Rennens, Ruben?
Der Verlierer des ersten Rennens, schwierig. Wir haben ja auch in diesem Jahr wieder auf Motorsport Total unsere Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Da haben wir uns tatsächlich nicht für Dani Pedrosa entschieden, sondern für Jorge Lorenzo, was, denke ich, persönlich auch die richtige Entscheidung war. Also ich glaube, Pedrosa ist nicht zufrieden, klar, das hat er auch gesagt. Aber Lorenzo hatte mit Sicherheit nochmal das deutlich schlechtere Wochenende.
Lorenzo ist in der 12. Runde ausgeschieden. Warum glaubst du, hatte er das deutlich schlechtere Wochenende? Natürlich wegen des Ausscheidens. Gab es noch weitere Gründe?
Ja, ich glaube, es lief für ihn einfach im gesamten Wochenende nicht wirklich gut. Klar, man weiß jetzt auch nicht bei ihm, wie das Rennen weiterverlaufen wäre. Er war, als er ausgeschieden ist, in dieser Region hinten um Maverick Vinales herum. Gut, jetzt wissen wir alle, was mit Vinales am Ende noch passiert ist. Er ist nämlich nochmal ordentlich nach vorne gefahren. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ob es Lorenzo auch noch geschafft hätte. Ich persönlich glaube nicht. Und selbst wenn er es geschafft hätte, wäre er halt immer noch deutlich weg gewesen von Andrea Dovizioso. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Um den Sieg, bin ich mir sicher, hätte er am Ende nicht mehr kämpfen können. Und es geht halt für ihn genau da weiter, wo es 2018 ja im Prinzip die ganze Zeit für ihn auch war. Dass er einfach nicht die beste oder der beste Ducati-Pilot ist. Und ich glaube, das nervt ihn schon richtig. Also 2017 konnte man noch sagen, okay, das war noch so ein bisschen Welpenschutz, erstes Jahr auf der Ducati. Aber dass er das jetzt auch 2018 im ersten Rennen gleich wieder nicht zusammenbringt, auch wenn das Ausscheiden nicht sein Fehler war, das muss man klar dazu sagen. Das war eine technische Panne. Aber trotzdem, auch aus psychologischer Sicht für ihn, jetzt gleich wieder diesen Nackenschlag zu bekommen und auch dann halt im großen Gesamtbild jetzt gleich diese 25 Punkte auf Dovizioso im WM-Kampf schon wieder verloren zu haben, das ist für ihn richtig bitter.
Ja. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, ja, die Ducati war hier das beste Motorrad an diesem Wochenende.
Genau.
Und Lorenzo hat 3 MotoGP-Siege hier in Katar schon gefeiert, plus 3 Siege in den kleinen Klassen. Er ist mit 6 Siegen der erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke. Es ist eine Paradestrecke für ihn, ja, und für das Motorrad. Und er hat nicht um den Sieg gekämpft. Punkt, ja.
Halten wir fest, Jorge Lorenzo, der Mann, der am schlechtesten geschlafen hat. Die Rubrik jeden Montag dann beim MotoGP nach dem Rennen. Wer die Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf motorsporttotal.com. Ein Thema habe ich noch. Das ist das der Rookies. Wir haben Tom Lüthi, der als 16. nur 0,9 Sekunden an WM-Punkten vorbeigefahren ist. Wir haben aber auch Hafez Syahrin, der auf Platz 14 gekommen ist. Wir haben Franco Morbidelli auf Platz 12 und haben insgesamt, glaube ich, einen ganz guten ersten Auftritt der Rookies gesehen, oder Gerald?
Ja, würde ich auch sagen. Ja, also die große Überraschung ist für mich der Hafez Syahrin. Ja, man hat eigentlich nie während der Wintertestfahrten gerechnet, dass der im ersten Rennen gleich WM-Punkte holt. Also das ist echt eine super Leistung, die, glaube ich, wirklich jeden überrascht hat. Und da bin ich echt gespannt, wie er sich in den nächsten Rennen weiter präsentieren und steigern kann, vor allem, weil seit er das erste Mal auf die Tech 3 Yamaha gestiegen ist beim ersten Test, hat er sich konstant von Tag zu Tag, von Training zu Training gesteigert. Ja? Und wenn er das weiter fortsetzen kann, dann kann er vielleicht irgendwann auch mal in die Top 10 fahren. Also das ist echt für mich persönlich die größte Überraschung. Franco Morbidelli auf P12, ja, bester Rookie, ist gut. Klar, er ist Moto2-Weltmeister. Das ist ein guter, solider, super toller Einstand. Ich glaube, nach dem letzten Jahr hat man natürlich immer erwartet, ja, die Rookies und Moto2-Weltmeister führen gleich das Rennen an und geigen vorne mit. Aber die Honda ist doch schwieriger zu fahren als die Yamaha. Also ich finde den 12. Platz wirklich, wirklich gut. Lüthi hat ganz knapp die WM-Punkte verpasst. Was hier bei ihm entscheidend ist, er hat sich auch immer gesteigert und im Ziel hatte er 24 Sekunden Rückstand, also er hat knapp mehr als eine Sekunde pro Runde verloren. Das ist deutlich vielversprechender, als es noch bei den Testfahrten der Fall war. Ja, Nakagami hatte einen Sturz im Training und das hat ihm, glaube ich, ein bisschen das Selbstvertrauen geraubt, weil sonst war er schon eher auf dem Niveau von Morbidelli. Ja, und dass Simeon den letzten Platz belegt, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung.
Ja, das Rennen hat am Ende Andrea Dovizioso gewonnen vor Marc Marquez. Es war ein wirklich spektakuläres Rennen, gleich das erste Rennen in Katar und die MotoGP ist mit einem wirklichen Paukenschlag in die Saison gestartet.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web. Und in der App.
Wir hatten auch noch zwei Rennen, natürlich bei der Moto 2 und Moto 3. Und bei der Moto 2 und Moto 3 muss man sich an ein paar neue Namen gewöhnen. Auch wenn man am Ende sagen kann, in der Moto 2 zum Beispiel sind zwei Namen auf die ersten Plätze gekommen, die man durchaus schon kennt. Francesco Bagnaia gewinnt vor Lorenzo Baldassari. Ruben, wie ist das Rennen gelaufen?
Ja, also auch da hatten wir, wie tatsächlich in allen drei Klassen, zur Moto 3 kommen wir dann später noch, ein spannendes Rennen bis zum Schluss auch. Lange Zeit war es auch nicht nur ein Zweikampf da vorne zwischen Bagnaia und Baldassari, auch Alex Marquez war lange Zeit vorne mit dabei, hatte dann allerdings Bremsprobleme, ist dadurch dann rausgefallen aus dieser Spitzengruppe, sodass es dann die beiden Italiener am Ende unter sich ausgemacht haben. Und natürlich aus deutscher Sicht muss man auch dazu sagen, sehr erfreulich. In der MotoGP haben wir ja leider keinen deutschen Fahrer mehr in diesem Jahr, aber in der Moto2 haben wir ja einen Marcel Schrötter, der insgesamt ein sehr ordentliches Wochenende abgeliefert hat, auch in den Trainings immer vorne mit dabei war und am Ende dann einen sehr, sehr guten 7. Platz geholt hat. Also das ist für den weiteren Verlauf der Saison dann auch aus deutscher Sicht definitiv vielversprechend.
Da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Marcel Schrötter mit dem 7. Platz. Gerald, Ruben hat es gerade schon gesagt, gutes Wochenende insgesamt für Marcel Schrötter. Versprechen auf mehr? Ich meine, mit so einem Auftakt kann man ja dann wirklich sehr, sehr gut arbeiten dann noch.
Ja, definitiv. Ja, und ich glaube, es kam auch für alle ein bisschen überraschend, weil im Winter wurde ja gewechselt wieder von Sutter zurück auf Carlex. Dann waren die Wintertestfahrten ein bisschen durchwachsen vom Wetter beeinflusst. Dann hier jetzt in Katar, wie Ruhm gesagt hat, Training bei Tageslicht, immer unterschiedliche Temperaturen. Das heißt, es ist relativ schwierig, sich auf ein Motorrad, das du jetzt nicht perfekt kennst, einzustellen und die Abstimmung dann richtig zu treffen. Also da hat das Team einen super Job gemacht. Marcel ist super gefahren, hat gegen die beiden KTM gefightet, hat sie dann leider am Ende nicht ganz überholen können, war aber teilweise davor. Also das war echt ein super bärenstarker Auftritt. Wichtig war auch, dass er vor seinem neuen Teamkollegen Xavi Vierge war. Der ist halt knapp hinter Marcel ins Ziel gekommen, weil Xavi wird als einer der ganz großen Talente gehandelt und hat im Training auch schon absolute Top-Zeiten gezeigt. Und da ist es insgesamt wichtig, dass er als der erfahrene Mann, ja, auch im Team, mal dem Teamkollegen zeigt, ich bin jetzt da und du bleibst hinter mir, auch wenn es nur knapp war. Und es war echt ein super Auftakt. Jetzt können wir nur hoffen, dass es so weitergeht und sie beide weiter vorne im Top, im Spitzenfeld mitkämpfen. Und vielleicht sind da auch die ersten Podestplätze für Marcel drinnen. Ja, verdient hätte er sich absolut.
Schritte also auf Platz 7. Eine Frage noch hier zum Rennen Moto 2. Bagnaia und Baldassari haben am Ende 5 Sekunden Vorsprung gehabt. Eigentlich sind wir es gewohnt, dass wir gerade bei Moto 2 und Moto 3 etwas knappere Rennen haben. Gerald, was hat die beiden so viel besser machen lassen am Ende? War es wirklich das Material, das am Ende für die beiden gesprochen hat?
Ich glaube, sie sind eigentlich einfach problemlos und fehlerfrei gefahren. Weil du nimmst, bei Naya hat seinen Rhythmus von der ersten Kurve bis zum, fast bis zum Ziel durchgezogen, und Baldassare hat sich dann drangehängt. Ja? Und er hat dann zwar natürlich die Duelle mit Marquez gehabt, und wie Marquez dann das Problem mit der Bremsscheibe in der hinteren hatte, war er wieder alleine hinter Bagnaia und hat sich dann einfach drangehängt, und eben erst in den zwei Kurven vor Schluss hat er attackiert. Das heißt, die haben sich jetzt nicht die ganze Zeit bekämpft, wo das Tempo langsamer wird, sondern sie sind die ganze Zeit die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Und dadurch kommt der Abstand zustande, während gleichzeitig dahinter eben die beiden KTM-Fahrer mit Schrötter und so weiter halt da richtig sich duelliert haben, und da verlierst du automatisch schon Zeit. Also ich würde das jetzt nicht überwerten, dass das Feld etwas auseinandergezogen war an der Spitze. Das kann je nach Strecke und Rennverlauf auch wieder viel, viel enger beisammen sein.
Was alle drei Rennen, sowohl MotoGP, Moto2 als auch Moto3, zusammen hatten, war, dass zwei Fahrer vorne weg am Ende waren und die einen größeren Abstand auf den Rest, auf den Verfolger hatten. Das gleiche hatten wir nämlich auch noch in der Moto3. Da hat Jorge Martin vor Aaron Canet gewonnen, beide auf der Honda. Ruben, du hast das Rennen übertragen. Wie ist das Rennen aus deiner Sicht dort gelaufen, das Moto3-Rennen?
Ja, du hast es im Prinzip ja gerade schon perfekt angesprochen, nämlich dass es für den Moto3 gerade in Katar auch relativ untypisch ist, dass am Ende nur zwei Fahrer vorne wegfahren. Wir hätten tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass es am Ende auf die beiden hinausläuft. Interessanterweise übrigens, muss man vielleicht für alle die sagen, die mit der kleinsten Klasse nicht ganz so viel am Hut haben oder nicht ganz so regelmäßig zuschauen, tatsächlich die beiden, die eigentlich auch als die großen WM-Favoriten gehandelt werden und deshalb dann natürlich auch hier im ersten Rennen gleich mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt haben. Es hätte übrigens, wie auch in der Moto2, eine Dreiergruppe sein können. Der Einzige, der nämlich noch mit den beiden mithalten konnte, war Enea Bastianini. Der hat es dann allerdings übertrieben nach 5 Runden und hat sich dann per Sturz verabschiedet aus dieser Spitzengruppe, und da waren es dann halt am Ende nur noch die beiden. Und das war in vielerlei Hinsicht ein ganz komisches Rennen. Also eben zum einen, weil du nur diese zwei Fahrer vorne hast, was in der Moto3 durchaus ja hin und wieder mal vorkommt, aber doch eher ungewöhnlich ist. Dann natürlich müssen wir auch wieder drauf zu sprechen kommen, aufgrund der Tageszeit, weil normalerweise die Rennen hier der kleinsten Klasse sonst auch immer bei Nacht stattgefunden haben. Jetzt plötzlich sind sie bei Tag gefahren, das war auch schon ungewöhnlich. Und dann tatsächlich auch das Finish, auch eine ganz kuriose Situation, weil in den letzten Runden Martin die ganze Zeit die Arbeit vorne gemacht hat und Canet, ich glaube, die letzten 10 Runden permanent an seinem Hinterrad geklebt hat und einfach nicht vorbei wollte. Der hat sich das wirklich, ich glaube, bis auf eine Ausnahme, als Martin ihn mal mehr oder weniger vorbeigewunken hat und fast stehen geblieben ist, hat er sich das Ganze schön von hinten angeschaut, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dann eben in der letzten Runde auf der Startzielgeraden die Attacke erst reiten zu wollen. Hat sich dann allerdings nicht ausgezahlt für ihn. Er ist dann am Ende eben nicht mehr vorbeigekommen. Martin hat das Ding von vorne weggefahren und gewonnen und damit natürlich dann auch seine Favoritenrolle in diesem Jahr nach einem sehr, sehr starken Testwinter auch nochmal untermauert.
Du hast das Rennen ja verfolgt und du bereitest dich natürlich auch besonders dann auf die Moto3 vor. Martin und Canet, du hast gesagt, sie sind die beiden WM-Favoriten oder wohl mit die größten WM-Favoriten, die wir haben. Aber es gibt auch viele neue Gesichter. Welche neuen Gesichter haben dich überzeugt hier an diesem Wochenende, an diesem ersten?
Der beste Rookie war tatsächlich Jaume Massia. Der ist auf Platz 12 gelandet. Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis. Ansonsten ein Fahrer, der jetzt kein Rookie ist, aber der uns sehr gut gefallen hat, war tatsächlich Marco Bezzecchi, weil der auch permanent in allen Trainings eigentlich in den Top 5 vorne mit dabei war, hat dann auch am Ende mitgekämpft in dieser Gruppe, die um Platz 3 gefightet hat, ist dann leider gestürzt, am Ende aber immerhin als 14. noch 2 Punkte mitgenommen, aber der hat uns auch richtig gut gefallen, vom deutschen Brüssel-Team, der Italiener. Und wo wir jetzt gerade schon beim Stichwort Deutsch sind, Philipp Oettl, wir haben ja auch in der Moto3 in diesem Jahr zumindest einen Deutschen mit dabei, hat die Zielflagge leider nicht gesehen, wurde da von Darren Binder komplett unverschuldet abgeräumt. Und das war natürlich dann für ihn auch doppelt bitter, weil ja, er war gut unterwegs eigentlich, war in den Top 10 mit dabei, auch er in dieser Gruppe eben, die am Ende um den letzten Podestplatz gekämpft hat, und dann unverschuldet aus dem Rennen genommen zu werden, ja, das schmerzt halt schon.
Ja, Gerald, wie hast du das Rennen gesehen? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Ja, an der Spitze war es echt spannend, vor allem, wie Ruben gesagt hat, dass Bastianini gestürzt ist. Also ich glaube schon, dass diese drei Fahrer, die Titelfavoriten sind in diesem Jahr, aber keiner weiß, wer wirklich davon Weltmeister wird. Ja, einer wird vermutlich davon werden. Wer mich etwas ein bisschen negativ überrascht hat, war der Dennis Fölscher. Der hat letztes Jahr schon einige gute Leistungen gezeigt und hat diesmal keinen einzigen WM-Punkt gesammelt. Auch Andrea Migno, ja, war jetzt als Zehnter auch nicht besonders stark dabei. Ja, es kommt jetzt wieder auf die Strecken drauf an, Streckencharakteristik. Also es wird sicher wieder riesen wilde Schlachten geben mit der Moto3, da bin ich mal ganz sicher.
Ja, auch wenn das erste Rennen mit nur zwei Fahrern dann in der Spitzengruppe am Ende etwas untypisch gewesen ist. MotoGP, Moto2 und Moto3 werden jetzt nach Argentinien weiterreisen. Es dauert jetzt leider allerdings 3 Wochen. Ruben, was passiert in der Zwischenzeit mit den Teams?
Die Teams, die fliegen jetzt dann tatsächlich auch erstmal zurück. Einige der Mechaniker zum Beispiel saßen dann auch mit uns heute im Flug zurück nach München. Wir sind über Nacht zurückgeflogen. Das heißt, falls ich jetzt heute das eine oder andere Mal ein bisschen Blödsinn erzählt habe, könnte das daran liegen, dass ich doch ein bisschen müde war. Und dann wird man sich auf jeden Fall auch erstmal entspannen, bevor es dann nach Argentinien geht, weil das ist echt nochmal ein ordentlicher Trip. Also da ist man von Europa aus dann ein paar Stündchen unterwegs, sage ich mal. Das heißt, jetzt gilt es dann nochmal Kraft zu sammeln. Natürlich das Auftaktwochenende nochmal Revue passieren zu lassen, die Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, und dann beim zweiten Rennen es entweder genauso zu machen, sofern man vorne gelandet ist, oder es eben besser zu machen, sofern das nicht geklappt hat.
Andrea Dovizioso gewinnt das erste Rennen in Katar in der MotoGP. Francesco Bagnaia, das der Moto2 und Jorge Martin, das der Moto3. In 3 Wochen geht es weiter, dann werden wir natürlich wieder eine Vorschau auf dieses Rennen bringen und dann hinterher wieder drauf zurückgucken. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Zusammenfassung dieses Rennens. Ich danke euch beiden sehr.
Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gerne.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.